Ich habe mir überlegt, 10 Minuten pro Vers, 13 Verse, 130 Minuten. Kriegen wir hin, oder? Nee, es bleibt bei den gewöhnlichen 20 Minuten. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Sind wir frei? Sind wir wirklich frei? Oft fühle ich mich nicht frei, eher gefangen. Ich war jetzt mal beim Yogakurs, da zum Beispiel. Ich war zum ersten Mal da, Yoga. Dementsprechend sah das Ganze auch aus. Ihr kennt ja wahrscheinlich Twister. Per Zufall wird entschieden, wohin man Arme und Beine stellen soll. Und man spielt so lange, bis man irgendwann umfällt. Das ungefähr ist Yoga für mich. Völlig verknotet versuchte ich, in meiner ersten Yogastunde das Gleichgewicht zu halten. Einbeinig stand ich da, Hände und Arme hinter dem Rücken verschränkt. Mein Kopf berührte das Knie. Das einzige Körperteil, was in korrekter Stellung war, waren meine Zehen. Das war grausam. Zur Freiheit berufen? Nein, das fühlte sich definitiv nicht frei an. Das fühlte sich an, als wäre ich in mir selbst gefangen. Gefangen in mir selbst. Zur Freiheit berufen. Selbstverständlich geht es im Galaterbrief nicht um die körperliche Freiheit. Als Paulus den Satz schreibt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, bezieht er sich auf die Entlassung von Sklaven. Sklaverei war damals ja ein gängiges Geschäft. Sklaven wurden verkauft und gekauft, Sklaven wurden auch freigekauft. Ja, tatsächlich, man konnte Sklaven freikaufen, das bedeutet, sie wurden aus der Sklaverei entlassen. Sie waren keine Sklaven mehr, sie waren frei. Der Freikauf wurde stets mit einer Urkunde bestätigt. Auf dieser Urkunde stand dann, berufen zur Freiheit. Mit dieser Urkunde konnte der Sklave nachweisen, ich bin frei, ich bin kein Sklave mehr. Berufen zur Freiheit. Genau in dieser Analogie zu den Sklaven spricht Paulus zu den Galatern. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Durch den Kreuzestod Jesu sind wir zur Freiheit berufen worden. Genauso wie die Sklaven damals freigekauft worden sind, sind wir durch Jesus Christus freigekauft. Wir sind berufen zur Freiheit. Doch kein Sklave mehr zu sein, bedeutet, dass man die volle Verantwortung nun selbst trägt. Als Sklave tut man das, was einem befohlen wird. Man ist Marionette, gefangen in den Aufträgen, die von oben kommen. Als freier Mensch darf ich selber entscheiden, was ich tue. Das ist wundervoll. Ich bin frei. Man steht in keiner Verantwortung mehr, Dinge zu tun, die einem befohlen werden. Schon gar nicht Dinge zu tun, die man vielleicht gar nicht tun möchte. Aber Freiheit hat auch immer eine Verantwortung. Denn der Sklave, der jetzt entlassen worden ist, bekommt keine Befehle mehr. Der bekommt nicht mehr von morgens bis abends gesagt, was er zu tun hat. Er ist ein freier Mann und er steht vor dieser neuen Herausforderung. Er muss selbstständig handeln. Er muss selbstständig entscheiden. Er muss sich den Tag selber strukturieren, sich Aufgaben und Arbeit suchen, selber entscheiden, die Konsequenzen seiner Entscheidungen selber tragen. Und das zieht eine Wahnsinnsverantwortung mit sich. Davor konnte er sich einfach sagen lassen, was er tun soll. Und wenn was schiefgelaufen ist, konnte er einfach sagen, ja, mein Herr war das, ich musste das machen. Aber jetzt darf er selber entscheiden, er darf frei handeln. Und wenn was schief läuft, muss er die Verantwortung selber tragen. Genauso ist es bei uns. Wir sind befreit von der Macht der Sünde. Aber Freiheit bedeutet Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für unser Handeln selbst und wir müssen die Konsequenzen selber tragen. Das bedeutet, zur Freiheit berufen zu sein. Das ist auch schön, aber es ist eben auch Verantwortung. Zwischen was können wir selbstständig entscheiden? Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist und der Geist richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Wir haben also die menschliche Natur und den Geist. Wir stehen hier in einer Spannung zwischen menschlicher Natur und Geist. Ich glaube, das habe ich auch aufgeschrieben. Genau, wir stehen in einer Spannung zwischen menschlicher Natur und dem Geist Gottes. Luther übersetzt an der Stelle Werke des Fleisches und Früchte des Geistes. Das ist vielleicht manchen von euch geläufiger. Fleisch und Geist. Ich habe mich für die Übersetzung menschliche Natur entschieden. Man könnte auch sagen sündige Natur. Es läuft auf das Gleiche hinaus. Denn immer wenn ich Fleisch in der Bibel lese, denke ich an ein saftiges Steak. Also an einem lauen Sommerabend auf einer Terrasse gegrillt wird. Das meint das nicht. Fleisch meint Begierden oder menschliche Natur. Das meint die Begierden in uns, ein heftiges Verlangen nach etwas. Das kann auch das Verlangen nach einem saftigen Steak sein, aber eher so in Form von Fressneid oder Völlerei. Hier werden viele Beispiele genannt in Abvers 19. Ab Vers 19, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier, the steak, und so weiter. Und so weiter zeigt uns, da gibt es noch viel mehr. Paulus nennt hier Beispiele und veranschaulicht mit diesen Beispielen, welche Verhaltensweisen der menschlichen Natur oder Fleisch oder sündige Natur entsprechen. Wenn wir uns das nochmal genauer angucken, hier steht zum Beispiel Eifersucht in Vers 20. Eifersucht ist, meine These ist, das ist keine schlechte Verhaltensweise, sondern Eifersucht ist erstmal ein Gefühl. Und dieses Gefühl drückt den Wunsch nach Treue aus. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Handelt man aufgrund von Eifersucht mit penetrantem Misstrauen und Kontrolle, verletzt es wahrscheinlich den Partner oder die Partnerin. Hier wird aus dem Gefühl der Eifersucht heraus verletzend gehandelt. Man könnte aber das Gefühl der Eifersucht auch in einer ruhigen oder ansprechenden Weise behandeln oder damit umgehen. Man könnte versuchen, mit der Partnerin oder dem Partner eine gemeinsame Lösung zu finden für beide. Das könnte im Endeffekt sogar, ich habe das sogar mal erlebt, die Beziehung stärken und für mehr Achtsamkeit füreinander sorgen. Das zeigt uns an diesem Beispiel Eifersucht, will ich uns zeigen, wir sehen hier Beispiele, wie die menschliche Natur sich verhalten kann. Also welche Auswirkungen unsere sündige Natur haben kann. Das ist keine Gebotsaufzählung, das dürft ihr alles nicht, sondern das sind Veranschaulichungen, wie die sündige Natur sich auswirken kann. Das zur sündigen Natur. Die sündige Natur treibt uns in eine von Gott wegbewegung. Also die Auswirkungen, die wir eben gesehen haben. Die sündige Natur treibt uns in eine von Gott wegbewegung. Ich habe euch da mal ganz kreativ was erstellt zu. Wir sehen hier rechts im Dreieck das ist mein Zeichen für Gott oder das Zeichen für Gott. Das ist der Mensch, ein Smiley in der Mitte. Und dann die von Gott weg Bewegung. Also unsere sündige Natur, unser menschliches Sein treibt uns von Gott weg. So versuche ich darzustellen, diese sündige Natur, die zeigt sich durch Verhaltensweisen, wie wir es eben gelesen haben. Nun kommen wir zu dem Geist. Mit dem Geist ist der Geist Gottes gemeint. Ihn haben wir empfangen, als wir Gott unser Ja gegeben haben. Sein Geist lebt in uns. Das macht uns Paulus ganz deutlich. Der Geist bewirkt das Gegenteil zu dem, was die menschliche Natur bewirkt. Eine zu Gott hin Bewegung. Der Geist treibt uns in eine zu Gott hin Bewegung. Jetzt könnt ihr mal raten, wo der Pfeil hingeht. Da ist noch Platz vom Menschen zu Gott. Also der Geist treibt uns in eine zu Gott hin Bewegung. Die sündige Natur treibt uns in eine von Gott weg Bewegung. Auch hier bekommen wir Beispiele, wie diese Verhaltensweisen, wenn wir in dieser zu Gott hin Bewegung stehen, aussehen können. Ab Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Eine Freundin von mir, die keine Christin ist, sagt, boah, euch Christen erkennt man immer an diesem Strahlen im Gesicht. Kennt ihr das? Wenn ihr euch mal umschaut. Jetzt nicht, viele Leute strahlen. Ich habe irgendwann gedacht, ist das wirklich so? Aber es ist echt oft so. Als ich diese Gemeinde zum ersten Mal betreten habe, ich kam 20 Minuten zu spät, ihr erinnert euch vielleicht. Die ganze Gemeinde hat in die Ecke da hinten hingeguckt, weil da irgendein Spiel gerade dran stattfand an diesem Kecktag. Und ich kam rein, die ganze Gemeinde guckt mich an und alle haben gestrahlt. Ich dachte so, boah, was eine Gemeinde. Ich kenne Gemeinden, da kriegst du einen auf den Latz, wenn du zu spät kommst. Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit. Auch das ist eine beispielhafte Aufzählung, wie Verhaltensweisen aussehen können, die ja, Frucht des Geistes sind. Die Frucht des Geistes ist ein liebevoller Umgang mit uns selbst und mit anderen. Durch diese Verhaltensweisen bewirken wir Positives, Liebe. Das ist Gottes Wille. Dieser Gedanke ist wunderbar gebündelt in der bekannten goldenen Regel, die uns Paulus auch hier zeigt. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Luther übersetzt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit ist das Gesetz erfüllt. Das ist Gottes Wille, Liebe dem Nächsten und sich selbst gegenüber. Wir haben eben in der Grafik gesehen, die Pfeile gehen auseinander. Sie gehen weg vom Menschen. Einmal hin zu Gott, einmal noch weiter weg von Gott. Wir stehen in Spannungen. Zwei Kräfte zerren in uns. Vielleicht kennt ihr das. Einmal diese von Gott weg Bewegung, diese sündige Natur. Andere Richtung, von Gott weg Bewegung und die zu Gott hin Bewegung. Ich kenne viele solche Situationen, wo ich merke, dass jetzt sind die zwei Kräfte in mir. Gestern zum Beispiel aß ich zum Mittag mit einem mir unbekannten Mann. Wir standen eher zufällig nebeneinander und er redete vor allem auf eine ehemalige Studienkollegin von mir ein. Zum Essen gab es Reis. Leider hatte ein Reiskorn nicht den vollständigen Weg in seinen Mund geschafft und hing nun unbefangen in seinem Mundwinkel herum. Ich konnte ihm gar nicht richtig zuhören. Ständig starrte ich dieses Reiskorn an und gefühlt starrte es mich an. Die komplette Aufmerksamkeit zog dieses Reiskorn auf sich. Es sprang mir wahrhaftig ins Auge. Was tun? Zwei Kräfte zerren in mir. Ich könnte ihn mit diesem peinlichen Aussehen einfach gehen lassen. Dann könnte ich genüsslich mit meiner Studienkollegin ordentlich über ihn und vor allem dieses Reiskorn ablästern. Ich könnte ihn schön blöd dastehen lassen. Am besten spricht er noch mit richtig vielen Leuten und dann abends, wenn er ins Bett geht und in den Spiegel guckt, beim Zähneputzen, merkt er das Reiskorn vom Mittagessen. Dann blickt er beschämt auf den Tag zurück und geht alle Begegnungen in seinem Kopf durch. Ist traurig enttäuscht. Oder ich weise ihn unauffällig darauf hin, dass er da etwas hat, um ihn vor peinlichen Situationen zu schützen. Ich lästere nicht über ihn, ich entblöße ihn nicht, ich nehme ihn liebevoll zur Seite und spreche ihn an. Zwei Kräfte zerren in uns. Ein ganz banales Beispiel. Ihr kennt bestimmt Beispiele, wo es vehementer wird, wo es vielleicht auch mehr Auswirkungen hat. Zwei Kräfte zerren in uns. Engel links, Teufel rechts, entscheide ich mich für ja, nein, jein. So drückt das fettes Brot aus. Wisst ihr, ich würde sagen, Engel links, Teufel rechts gibt es eigentlich gar nicht. Denn das Problem an der ganzen Sache ist, zwei Kräfte zerren in uns, aber beide gehören zu uns. Sowohl die sündige Natur als auch der Geist Gottes. Ich bin gefangen in beiden. Die sündige Natur, die gehört wesentlich zu meinem Menschsein dazu. Wie bei der Yogastunde, gefangen in mir selbst. Und der Geist Gottes, der ist ein Teil von mir. Gott ist in mir. Er wirkt in mir. Automatisch. Denn ich gehöre zu Gott und Gott gehört zu mir. Gutes ist möglich. Wir sind zur Freiheit berufen und in dieser Freiheit ist es unsere Aufgabe, uns stets zu entscheiden, bestenfalls gegen die sündige Natur und für die Frucht des Geistes. Da gucken, wo wir sind. Mir ist aufgefallen, Vers 22, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Also mir ist aufgefallen, dass hier Frucht steht. Den Früchten geht es ja ähnlich wie den Tulpen, die wir eben gesehen haben. Sie wachsen von allein. Die Geradlinigkeit, das Wachstum, es geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern durch externe Kräfte, Sonne, Nährstoffe, Wasser. Nur so können Früchte und Tulpen wachsen. Und manchmal spüre ich das. Manchmal spüre ich, wie die Sonne scheint und ich ein Stückchen gerader werde. Manchmal gibt es Situationen, da fühle ich mich wie die Tulpe. Ich merke, ich bin durchströmt von der Sonne. Ich bin durchströmt vom Geist Gottes und handle liebevoll und geduldig. Manchmal merke ich das in Bezug auf mich selbst. Wenn mir was herunterfällt zum Beispiel oder etwas kaputt geht, da bin ich ganz sanftmütig auf mich und gar nicht sauer auf mich, obwohl es mir vielleicht etwas wert war. Ich lächle in mich hinein und denke mir, macht doch nichts. Oder vielleicht macht es etwas, aber ich vergebe mir total schnell und denke, naja, es passiert halt nun mal. Hast halt zittrige Hände. Manchmal fühle ich mich wie die Tulpe, die von der Sonne angeschienen wird und wächst. Als würde mich der Geist anstrahlen und ich trage Frucht, indem ich geduldig oder freundlich bin. Tja, könnte es doch immer so sein, hat die Tulpe zum Schluss auch gesagt. Diesen Gedanken kenne ich auch. Ach, könnte ich doch immer von Liebe und Freude und Gelassenheit sprudeln. Könnte ich doch ein perfekter Mensch sein. Bin ich aber nicht. Ganz banale Situationen bringen mich zu Weißglut oder ziehen mich runter. Fast täglich passiert mir, zu Weißglut nicht, aber es passiert mir oft, wenn ich zum Beispiel das Haus verlassen muss. In 2 Minuten fährt der Bus. Doch ich habe mich noch nicht entschieden, welches Oberteil ich tragen soll. Meine Brille schon wieder verlegt, das passiert mir sehr häufig. Die Tasche noch nicht gepackt, obwohl ich das eigentlich am Abend vorher machen wollte und. Ihr kennt solche Situationen bestimmt. Und dann im Eifer des Gefechts klemmt der Reißverschluss. Da platzt mir die Hutschnur. Wenn dann noch jemand neben mir steht, am besten jemand, der auch noch nicht fertig ist, noch nicht abmarschbereit ist, dann kriegt er meinen ganzen Ärger ab. Volle Dröhnung. Da kann die Sonne so viel lachen, wie sie will. Da gibt's kein Halten mehr. Nichts mit Geduld und Freundlichkeit. Roter Kopf, hektische Bewegungen, spitze Sticheleien. Das ist das Einzige, was aus mir herauskommt. Wisst ihr, ich denke, das mit der Frucht des Geistes ist kein Automatismus. Wenn wir an das Anspiel denken. Hier war das Problem, dass die Sonne auch mal weggeht oder nicht da ist und die Tulpe keine Chance hat, gerade zu wachsen. Wenn wir die Sonne mit dem Geist Gottes vergleichen, müssen wir bedenken, der Geist Gottes weicht nie. Der ist immer da. Er lebt für immer in uns. In uns, er will für immer Frucht hervorbringen. Der hat sozusagen stets einen Samen bereit. aber es liegt an uns, ihn wachsen zu lassen. Die Frucht des Geistes wächst nicht allein durch uns, aber sie wächst nicht ohne uns. Wir sind zur Freiheit berufen und in dieser Freiheit ist es unsere Aufgabe, uns stets zu entscheiden. Bestenfalls gegen die sündige Natur und für die Frucht des Geistes. Und mal passiert es mir so und mal passiert es mir anders. Und es ist okay, weil beides ist ein Teil von mir. Und wir dürfen uns freuen, wenn wir die Früchte des Geistes austragen. Und wir dürfen um Vergebung bitten, wenn wir der menschlichen Natur nachgehen. Ich möchte euch heute nicht mit diesem Eindruck gehen lassen, dass das Leben schwierig und spannungsvoll ist. Ich denke, das wusstet ihr vor meiner Predigt auch schon. Ich möchte euch ermutigen, so wie der Text, der will es auch. Denn hier in den letzten Versen steht ein ermutigender Aufruf. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, ab Vers 24, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur, die menschliche Natur, das Fleisch, mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Durch Jesus Christus ist unsere menschliche Natur mit ihren Begierden und Verlangen und den Leidenschaften besiegt. Sie ist nicht weg, aber sie hat keine hundertprozentige Macht mehr über uns. Macht hat Gott und diese zeigt er durch seinen Geist. Paulus erinnert uns, durch Gott und unser Ja, das wir gegeben haben, in der Bekehrung haben wir neues Leben. Also schlussfolgert er klug, da wir also durch den Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und dann Vers 26, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Paulus lädt uns ein, dass wir uns von diesem Geist nun bestimmen lassen. Hier entsteht kein Handlungsdruck und keine Gesetzlichkeit. Im Gegenteil, Paulus schreibt, wir erfüllen das Gesetz, indem wir die goldene Regel erfüllen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe zu dir und zu deinem Mitmenschen. Ihr Lieben, Paulus erinnert uns, nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die Macht der Sünde ist besiegt. Freiheit bedeutet Verantwortung. Das haben wir am Anfang gelernt. Die Macht der Sünde ist besiegt. Gott, der Geist, ist stärker und er hat die Macht. Die Frucht tragen wir längst in uns durch den Geist Gottes. Wisst ihr, was mir hilft? Manchmal denke ich an Situationen zurück, an denen ich die Früchte des Geistes erlebt habe. An Situationen, wo ich liebevoll mit mir selbst oder mit meinem Nächsten umgegangen bin. Gestern zum Beispiel, als ich einem Mann unauffällig darauf hingewiesen habe, dass er ein Reiskorn in seinem Mundwinkel hat. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer menschlichen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Amen.